Deutschlandfunk, Medias Res.
Des Kulturnachmittags, erster Akt, dritter Teil. Am Mikrofon ist weiterhin Brigitte Beetz und die serviert Ihnen in dieser halben Stunde Aktuelles aus der Welt der Medien. Heute stellen wir unter anderem die Frage, ob Medien immer noch nicht gelernt haben, angemessen mit dem Thema Suizid umzugehen. Es war eine traurige Meldung in ohnehin traurigen Zeiten. Am Wochenende wurde bekannt, dass sich der hessische Finanzminister das Leben genommen hat. Ministerpräsident Volker Bouffier brachte in einer eigenen Stellungnahme den Tod Schäfers in Verbindung mit einer möglichen Überlastung durch die Corona-Krise. Nun ist es immer heikel, öffentlich über Suizide zu reden und über Suizide zu berichten, erst recht. Im Pressekodex Ziffer 8.7 des Deutschen Presserates heißt es, Zitat, die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände. Zumindest die Bild-Zeitung hatte von dieser Ziffer anscheinend noch keine genauere Notiz genommen. Sie machte heute in Bild und Wort mit der persönlichen Tragödie Schäfers auf und der Schlagzeile, die aktuellen Sorgen haben ihn erdrückt. Reinhard Lindner ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychotherapeutische Medizin an der Universität Kassel und er ist einer der beiden Leiter des Nationalen Suizidpräventionsprogrammes. Ich fragte ihn vor dieser Sendung, wieso eine Berichterstattung wie die der Bild-Zeitung über einen Suizid kritikwürdig ist.
Ja, das ist gerade eine Form der Berichterstattung, die nicht unbedingt den Leitlinien für die Berichte über Suizide in der Öffentlichkeit entsprechen. Wir haben da eher andere Vorstellungen, wie durchaus sinnvoll über einen Suizid auch eines Prominenten gesprochen werden sollte.
Und wie sieht das genau aus? Was schlagen Sie vor?
Naja, es geht darum, dass man deutlicher macht, dass die individuelle Problematik, die einen Menschen dazu bringt, Suizid zu begehen, nicht auf ein einzelnes Motiv oder eine einzelne Problemkonstellation zurückzuführen ist. Da kommen immer sehr viele Dinge zusammen. Macht man eher so eine 1:1, eine Ursache, eine Wirkungsgeschichte, so können Menschen viel schneller das Gefühl bekommen, ich bin doch in einer ähnlichen Lage. Wenn wir aber jetzt eben dann deutlich machen, die aktuellen Sorgen Corona-bedingt haben, einen Menschen erdrückt, so werden viele Menschen das Gefühl haben, in einer bedrückenden Lage zu sein. Aber jeder ja in einer sehr unterschiedlichen und jeder auch mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten der Bewältigung.
Nun muss die Presse aber ja berichten, wenn eine solch prominente Person, wie es ja der hessische Finanzminister nun mal ist, sich das Leben nimmt oder sagen wir mal zu Tode kommt. Was würden Sie denn vorschlagen, wie man damit umgehen sollte?
Ja, das kann ich gut verstehen, dass die Presse bei dem Suizid eines prominenten Menschen berichten will. Und sie hat aus meiner Sicht auch dazu eine gewisse Aufgabe. Man könnte sich allerdings auch um andere Dinge in diesem Zusammenhang bemühen. Beispielsweise fand ich es ausgesprochen angemessen, wie viele Politikerkollegen zunächst einmal davon sprachen, wie erfasst sie sind, wie erschüttert sie sind, was also der Suizid eines prominenten Menschen in anderen Menschen auslöst. Das ist sicherlich eine wichtige Reaktion, die ja immer bei einem Suizid eine so große Rolle spielt, denn der Suizid eines Menschen erfasst die Umgebung in einer Weise wie sonst eigentlich kein anderer Tod.
Das heißt, man signalisiert anderen Menschen, die sich möglicherweise überlegen, dass das für sie eine Option wäre, sich das Leben zu nehmen, was das dann für andere bedeuten würde.
Ja, das ist eine Option, über das Erleben der Angehörigen zu sprechen. Und wenn Sie so wollen, ist ja bei einem Politiker, sind bei einem Politiker die anderen Politiker, die Kollegen, eben Angehörige, die auch, so nehmen wir es doch jetzt mal an, wirklich ernstzunehmende emotionale Reaktionen zeigen.
Nun kennen wir das ja, wenn über Selbsttötungen berichtet wird, dass Zeitungen regelmäßig eine kleine Infobox unter ihre Berichterstattung packen, wo eben darauf hingewiesen wird, wo man sich Hilfe suchen kann. Wie beurteilen Sie das? Ist das mehr als vielleicht auch ein Feigenblatt, dass man eben dann trotzdem über diese Selbsttötung berichten kann?
Ja, genau, das sollte es nicht sein. Es sollte nicht mehr als ein, nicht einfach nur als Feigenblatt einer ansonsten reißerisch und spekulativ angelegten Berichterstattung sein. Aber es ist natürlich sinnvoll und richtig, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie durch das Lesen eines Zeitungsartikels oder einer Nachricht eventuell in eine sehr schwierige Situation geraten und sich deswegen dann Hilfe holen. Also dieser Verweis auf die Hilfemöglichkeiten ist sinnvoll, aber ein guter Journalist wird noch mehr tun, als einfach das sozusagen hinten dran zu schreiben. Er wird sich eben oder sie wird sich damit beschäftigen, welche Auswirkungen hat der Suizid auf das Erleben der nahen Menschen, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es, welche Auswirkungen hat der Suizid beispielsweise eines Politikers auf sein politisches Umfeld? Solche Dinge kann man ja durchaus berichten.
Nun wissen wir von Meldungen von Hörerinnen und Hörern, dass viele sich sehr auch überfordert fühlen zurzeit durch die permanente Corona-Berichterstattung, dass sie sich belastet fühlen. Und ich denke, dass das vor allem auch psychisch vorbelasteten Menschen noch schwerer fällt, diese permanente Reizüberflutung durch Corona-Meldungen zu verarbeiten. Was empfehlen Sie den Hörerinnen und Hörern, die solches auch empfinden? Und was würden Sie den Medien empfehlen?
Also, wenn man in so einer Lage ist, in der die ja für uns alle sehr belastende Situation über einem so zusammenzuschlagen droht, dann ist es doch zentral wichtig, darüber mit wichtigen, nahen Menschen ins Gespräch zu kommen. Die eigentliche Isolation ist ja gar nicht so sehr die physische, sondern ist eine psychische Isolation, das Gefühl, von allen guten Geistern verlassen zu sein. Dem sollte man entgegengehen, indem man die guten Geister, die man hat, kontaktiert. Und dazu können auch professionelle gute Geister gehören. Also dazu kann natürlich auch die Telefonseelsorge gehören, auch die Psychotherapeuten und auch die Psychiatrie.
Und was könnten Medien tun? Die Berichte, dass sich der hessische Finanzminister eventuell das Leben genommen hat, basierten ja auch darauf, dass der hessische Ministerpräsident selber dieses Thema in die Debatte geworfen hat. Und viele Journalisten sagen jetzt, ja, wir mussten ja darüber berichten, weil eben Bouffier darüber geredet hat.
Ich finde es überhaupt nicht schlecht, wenn darüber berichtet wird. Es kann nicht sein, dass der Suizid, der eine Realität im Leben ist, dass der Suizid einfach verschwiegen wird, gerade von einem so berühmten Menschen oder einem Menschen, auf dem sehr viele Hoffnungen ruhten. Wenn Herr Bouffier das sagt, heißt es noch lange nicht, dass die Journalisten ungeprüft und ohne diesen kritischen, hinterfragenden Geist an diese Äußerung von Herrn Bouffier herangehen. Denn Herr Bouffier ist ein naher Kollege von Herrn Schäfer, vielleicht sogar ein Freund, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jemand, von dem wir annehmen können, zu Recht auch annehmen können, dass er sehr betroffen ist.
Eine Einschätzung von Professor Dr. Reinhard Lindner, einem der beiden Leiter des Nationalen Suizidpräventionsprogrammes. Nicht nur für jeden Einzelnen, auch für die Wirtschaft sind es schwierige Zeiten. Das spüren die kommerziellen Medien, die auf Anzeigen und Werbeschaltungen angewiesen sind. Vor allem die Perspektiven für Lokalradios sehen duster aus, bis hin zur Möglichkeit der Einstellung. Sind sie doch in hohem Maße auf lokale Werbung angewiesen? Doch welches Autohaus wirbt, wenn es gleichzeitig geschlossen ist? Christoph Richter beschreibt die Situation in Brandenburg.
Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause. Radio Potsdam sendet rund um die Uhr, einer von etwa einem halben Dutzend Lokalsendern, die in Brandenburg ein Vollprogramm anbieten. Doch wie lange noch, das ist unklar. Denn in Zeiten der Corona-Pandemie brechen massiv Erlöse weg. Es sei mit Verlusten bei Werbeeinnahmen von bis zu 70% zu rechnen, heißt es hinter vorgehaltener Hand bei der Landesmedienanstalt. Ein Problem, denn die meisten lokalen Hörfunkstationen finanzieren sich vollständig aus Werbung.
Jetzt haben wir auch einen kleinen Puffer, aber auch wir sagen, also 2 Monate halten wir durch. Was danach kommt, wird auch für uns extrem schwierig.
Sagt Juliana Adam, Geschäftsführerin des Lokalradios Radio Potsdam. Die meisten Arbeitsplätze im Großraumbüro, wo ansonsten geschäftiges Gewusel herrscht, sind verwaist.
All die Kollegen, die zu Hause arbeiten können, arbeiten bereits zu Hause. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die Marketingabteilung, den Vertrieb, die Disposition, die sind alle schon zu Hause. Und alle die, die senden, die sind hier. Und auch da werden wir tatsächlich in den nächsten Tagen noch mal eine Stufe weitergehen, dass wir also auch untereinander hier noch ein bisschen weniger Kontakt bekommen, weil es natürlich total wichtig ist, dass wir weiter senden können.
Die Uhr gongt und es ist 12:15. Damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu Domis Mittagspause.
Der Jahresetat bei Radio Potsdam beträgt 1 Million Euro, sagt die studierte Marketing-Spezialistin und Radiomacherin Juliane Adam. 12 festangestellte Mitarbeiter arbeiten dort und es sei einigermaßen bizarr, ergänzt Adam, dass man so viel zu tun habe wie noch nie, aber so gut wie keinen Euro verdiene. Man habe schlicht kaum noch Einnahmequellen, Möbel- und Autohäuser genauso wie der kleine Modeladen um die Ecke. Viele Werbekunden hätten ihre Anzeigen storniert. Dabei sei man jetzt gerade so wichtig, schiebt Adam noch schnell hinterher.
Alle Läden in der Umgebung, die jetzt sagen, wir bauen einen Lieferservice auf, die kommen zu uns und sagen, könnt ihr es ansagen, weil sie müssen es ja in irgendeiner Form verbreiten können. Also dafür sind wir jetzt da. Der Oberbürgermeister ruft hier an, ist eine halbe Stunde später da und sagt, ja, es gibt eine neue Verordnung, ich würde gern bei euch senden, damit ich es den Leuten erzählen kann. Also Lokalradio ist gerade so wichtig wie nur irgendwas, weil sie gerade auf kleiner, lokaler Ebene unheimlich gut die Informationen verbreiten können.
Ähnlich sieht es der freie Journalist und der Vorsitzende der Brandenburger Landespressekonferenz, Benjamin Lassive. Er schreibt unter anderem für den Nordkurier oder die Potsdamer Neuesten Nachrichten. Ihm erzählen die Redaktionen nicht nur von Einnahmeverlusten durch wegbrechende Werbung, auch von Kurzarbeit sei die Rede.
Es ist nach dem, was ich als freier Journalist mitbekomme, für die Kollegen in den Anzeigenabteilungen schwierig. Aber natürlich braucht man auch immer noch den, der beim Landkreis nachfragt, wie sieht's mit Corona hier bei uns vor Ort im Lokalen aus.
Lokaljournalismus dürfe in Corona-Zeiten nicht eingeschränkt werden, betont auch Jörg Eggers, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Anzeigenblätter. Direktorin Anja Zimmer von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg appelliert an die Bundes- bzw. die Landesregierungen, die lokalen Medien vor Ort unbürokratisch zu unterstützen, auch weil derzeit kein Ende der Corona-Krise abzusehen sei.
Wir befürchten, das kann noch monatelang so weitergehen. Denn am Ende ist der Werbemarkt derjenige, der sich deutlich später erholt als die Realwirtschaft.
So, und jetzt genug geschuftet. Radio Potsdam, ab in den Feierabend mit Paul Schröder.
Juliane Adam von Radio Potsdam ergänzt noch, dass man praktische Hilfen benötige, und zwar so schnell wie möglich. Ansonsten könne es passieren, dass eine Reihe von kleinen, privatwirtschaftlich finanzierten Radiostationen früher oder später in die Insolvenz gehen. Das wäre aber nicht nur ein Drama für die Mitarbeiter, sondern auch für die Demokratie insgesamt, ergänzt Radiomacherin Adam.
Es geht hier tatsächlich durchaus um den Erhalt der Demokratie. Also wenn in der Zukunft alle privaten lokalen Radiosender verschwinden, weil sie es nicht durchgehalten haben und nur noch wenige große Medien übrig bleiben, dann muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das gut ist für den demokratischen Prozess in unserem Land.
Auch Privatsender und Lokalradios gehören zur kritischen Infrastruktur, betont Juliane Adam. Sie seien, genau wie die öffentlich-rechtlichen Sender, notwendig für die Meinungsbildung und förderten den politischen Diskurs.
Bisher ist viel auch gesprochen worden und viele große Blasen und wir stellen Geld zur Verfügung und wir machen und wir tun. Es sind große Ankündigungen gemacht worden. Ich glaube, in den nächsten 4 Wochen kommt es darauf an, dass da Taten folgen. Ganz klar Cash. Punkt aus.
Wie hoch die Einnahmeausfälle bundesweit letztlich sein werden, ist derzeit nicht abzusehen. Unter Branchenkennern wie denen vom Portal radioszene.de kursieren Zahlen, die die Verluste auf etwa 50 bis 75 Millionen Euro beziffern. Doch festlegen will sich keiner, zumal auch nicht absehbar ist, wie lange die Krise dauert. Sicher sei nur, unterstreicht die Potsdamer Radiomacherin Juliane Adam, wenn nicht bald etwas passiere, dann müssten viele Radiosender zwischen Konstanz und Wismar demnächst ihren Betrieb einstellen.
Und das erzählte Juliane Adam, die Geschäftsführerin von Radio Potsdam, unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter. Die Türkei wurde erst relativ spät vom Coronavirus betroffen. Inzwischen kennen Rundfunk und Zeitungen aber nur noch dieses eine Thema. Die meisten großen Medien sind regierungsnah, geben also die Sichtweise des Staates wieder. In der alternativen Presse jedoch werden die offiziellen Zahlen infizierter Personen angezweifelt, etwa von Seiten der türkischen Ärztevereinigung. Sie bewegt sich damit allerdings auf einem schmalen Grat, denn die Regierung hat klargemacht, wer in sozialen Netzwerken Panik verbreitet, wird strafrechtlich verfolgt. Christian Butgereit berichtet aus Istanbul.
Seit die Türkei nun auch offiziell vom Coronavirus heimgesucht wurde, hat sich die Berichterstattung etwas versachlicht. Statt überwiegend sensationsbetont auf die Situation in anderen Ländern zu schauen, übertragen viele Fernsehsender die Pressekonferenzen von Gesundheitsminister Fahrettin Koca live. Viele Medien räumen den Verhaltenshinweisen der Regierung viel Platz ein und ergänzen sie um eigene Tipps. So sei das traditionelle Colonia genannte Kölnisch Wasser mit seinen 80% Alkohol ein geeignetes Mittel, um die Hände von Viren zu befreien. Staatspräsident Erdogan selbst hatte die rituelle Waschung vor dem Gebet auch in Krisenzeiten gepriesen.
Wenn wir 5-mal am Tag unsere Hände, unser Gesicht, unsere Arme, unseren Kopf und unsere Füße waschen, dann haben wir nicht nur islamisch, sondern auch medizinisch die beste Reinigung vorgenommen.
Die Zeitung Sözcü macht sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Leser und bietet eine ganz praktische Lösung an. Sie erscheint nun in einer nahezu unbedruckten Doppelseite. Wer diese Schutzhülle wegschmeißt, findet darin eine höchstwahrscheinlich virenfreie Zeitung vor. Regierungsnahe Blätter wie die Türkei nutzen die Krise, um etwa zu berichten, dass sich die türkische Regierung vorbildlich um die älteren Leute kümmere, ganz im Gegenteil zu Europa. Kritik am türkischen Krisenmanagement findet sich in oppositionellen Medien. Beim Fernsehsender Oda TV kam der Co-Vorsitzende der pro-kurdischen HDP, Mithat Sancar, zu Wort. Wir fordern Transparenz, aber die Regierung hat sich für Verdunkelung entschieden. Hinweise des angesehenen türkischen Ärzteverbandes machen deutlich, dass zum Beispiel Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger regelrecht ihrem Schicksal überlassen werden. Tatsächlich gibt es bisher keine Informationen, wie viele Krankenhausmitarbeiter selbst infiziert oder welche Regionen vom Coronavirus besonders betroffen sind. Nur, dass der ehemalige Fußballnationaltrainer und amtierende Galatasaray-Coach Fatih Terim und zwei seiner Mitarbeiter positiv getestet wurden, das weiß dank entsprechender Schlagzeilen inzwischen jeder in der Türkei. Der Gesundheitsminister reagiert auf die Kritik ausweichend. Die Infektionen konzentrieren sich nicht auf einen bestimmten Landesteil, eine bestimmte Region, sondern landesweit gibt es fast überall Fälle. Wer zu viel nachfragt oder die Behörden kritisiert, bewegt sich auf einem schmalen Grat. Denn die Regierung hat klargemacht, wer in sozialen Netzwerken Panik verbreitet, wird strafrechtlich verfolgt. Natürlich lässt sich nicht jeder davon abschrecken. So wird etwa kritisiert, dass zu wenig getestet werde. Viele Nutzer sozialer Medien fordern die Regierung aber auch zu weitreichenderen Maßnahmen auf, wie etwa zu einer allgemeinen Ausgangssperre. Natürlich wird auch im Fernsehen leidenschaftlich diskutiert. Auf den meisten Kanälen gibt es allabendlich Talkrunden zu Corona. Deren Besetzung führt allerdings schon mal zu Kritik, auch unter den Teilnehmern. Dem Virologen Mehmet Ceyhan platzte im Programm von Habertürk der Kragen angesichts der Qualifikation der anderen Studiogäste. Hier werden so viele Unwahrheiten in die Welt gesetzt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das zu korrigieren. Ich finde es nicht richtig, sich mit einem Wissen, das man aus der Zeitung erworben hat, hier ins Studio zu setzen und wie ein Experte aufzutreten. Der Professor zog für sich die Konsequenzen und verließ während der Live-Sendung das Studio.
Ein Beitrag von Christian Butkereit war das. Und zum Schluss haben wir noch das für Sie, diesmal aus dem hohen Norden. Aber hören Sie selbst.
Guten Tag, Florian Kleist vom Pinneberger Tageblatt aus der Kreisstadt des Kreises Pinneberg, oben links von Hamburg. Wir titeln morgen mit der Zeile Arbeitsamt sucht dringend Personal. Das ist eine Geschichte, deren Hintergrund ist, dass die Arbeitsagentur für den Bereich hier oben, Arbeitsagentur im Bereich Hamburg-Elmshorn-Bad Oldesloe, sucht derzeit dringend 30 neue Mitarbeiter. Und diese 30 neuen Stellen, die zu besetzen sind, werden vor allem in der Abteilung gesucht, wo Anträge für Kurzarbeit bearbeitet werden. Und aufgrund der Corona-Krise stellen die fest, dass derzeit ein hohes Aufkommen an Anträgen für Kurzarbeit aufgelaufen ist. Das wollen die natürlich abarbeiten.
Der erste Teil unseres Kulturnachmittags geht zu Ende. Hoffentlich war das ein oder andere für Sie dabei. Brigitte Beetz bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit. Nach den Nachrichten geht's weiter mit meiner Kollegin Maja Elmenreich und unter anderem Friedrich Hölderlin. Natürlich nicht im Originalton, aber lassen Sie sich trotzdem mal überraschen.